glaube, in der Industrie, Metall, Chemie, da ist momentan richtig was los. Und ich finde es dann interessant. Ich kriege hier Vorankündigung von Ausschreibungen und 2 Tage später liest du, dass das Werk macht er dicht. Und das ist kein Einzelfall, ne?
Dass so eine tägliche Anwesenheit bezogen auf die gesamte Mitarbeiteranzahl nicht selten bei 30, 40, 50% Abwesenheit eigentlich die Realität darstellt.
Aber ich glaube, jetzt ist die Zeit da, da jetzt viel mehr in die Optimierung zu gehen und auch wirklich in die Restrukturierung und sich das Gesamte anzugucken.
Im ersten Step muss man mal sagen, ist eine ordentliche, ordnungsgemäße Betreiberverantwortung kostet erstmal richtig Geld.
Da muss eine ganze Industrie Schulter an Schulter mitwirken, damit wir dort eine Zeitenwende hinbekommen.
Transparenz schaffen der erste Meilenstein ist, um halt dann sich zu optimieren, um dann halt effizienter zu werden, digitaler zu werden, automatisierter zu werden und so weiter.
Natürlich gibt es immer das Motto, weglassen, was keiner benötigt. Ja?
Willkommen zur neuen Episode des Immobilienmanager-Podcasts im Talk. Heute sprechen wir über ein Thema, das die Branche bewegt, nämlich Kostenreduzierung in der Immobilienwirtschaft. Ich denke, ein brandaktuelles Thema zu den derzeitigen Zeiten. Steigende Betriebskosten, ESG-Vorgaben und veränderte Arbeitswelten fordern neue Strategien für alle Beteiligten. Deswegen habe ich mir gleich 3 Gesprächspartner eingeladen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Zum einen darf ich begrüßen Detlef Niehus. Er war Geschäftsführer der Pleona West und ist jetzt in der Holdingstruktur. Er betont, das habe ich nicht gewusst, ist bei jeglichem Tun immer die denkbar schlechteste Entschuldigung. Sven Wingetter, Managing Partner bei Eurocrest Consulting, er sagt, die Kunst hinter gutem New Work ist, die vorhandene Fläche sinnvoll zu konzipieren und so resilient für zukünftige Veränderungen zu machen. Und als dritten Gast David Rufenberger, Partner bei PwC Deutschland im Bereich Real Estate Consulting und Transformation. Er stellt klar, Kostenreduktion, nachhaltiges Wirtschaften und Umweltschutz sind keine Gegensätze. Guten Tag, meine Herren. Es ist mal eine reine Herrenrunde. Ich hoffe, die Hörer verzeihen uns das, aber ich stelle mal eine offene Frage. Wie erlebt ihr derzeit überhaupt das Thema Kostenreduzierung als Drucksituation in euren jeweiligen Bereichen? Sven, möchtest du einfach mal loslegen?
Ja, genau. Also das Thema Kostenreduzierung ist ja eigentlich ein alter Hut. Sprich, das war schon immer einer der Agendapunkte für fast alle Transaktionsthemen. Also selten gab es eine Transaktion, wo Kosten oder eine Entscheidung am Thema Workplace beispielsweise was zu ändern, um eine Kostensteigerung am Endergebnis zu haben. Das, was heute aktuell die Lage verschärft, würde ich darin begründen, dass der allgemeine Umstand in der Marktsituation, wo das Kerngeschäft sehr stark mit Profitabilität, mit Umsatz Herausforderungen zu kämpfen hat, dass solche immobilienökonomischen Entscheidungen, die ja nicht unmittelbar und direkt dem Kerngeschäft zuzuordnen sind, dass die dort so ein bisschen unter den Teppich fallen, beziehungsweise dort nicht mehr das Augenmerk bekommen, was sie ursprünglich bekommen haben. Es sei denn, dass man dort signifikant zur Kosteneinsparung beitragen kann. Das ist das Thema 1, also die Marktsituation. Und Thema 2 ist, glaube ich, der Blick in leere Büroflächen, sprich, dass die vormals gut gefüllten und teuer ausgestatteten, angemieteten Büroflächen jetzt dauerhaft irgendwo Leerstand zeigen, sodass sich eigentlich jeder Manager fragt, warum leisten wir uns leere Büroflächen, können wir hier nicht durch Kosten oder durch Konsolidierung Kosten einsparen. Das sind so die beiden Themen, die ich darin wahrnehme.
Detlef, du hast die FM-Brille auf. Wie ist das Thema Kostenreduzierung bei euren Kunden zu sehen?
Ja, muss man mal unterscheiden, bei potenziellen Kunden und bei Bestandskunden. Ich würde mich einmal so ein bisschen differenzieren. Also bei Bestandskunden ist es mehr so die Kostenoptimierung, weil über Jahre, also die jetzt schon lange, seit wir das FM rausgegeben haben, das ist eigentlich, sagen wir, mehrfach möglicherweise schon die Ausschreibung durchlaufen haben. Da ist dann nicht mehr viel drin mit Reduzierung. Bei dem, wie man es heute tut oder getan hat, Insofern sind wir bei den Kunden eigentlich eher an der Kostenoptimierung dran. Aber alles, was jetzt insbesondere jetzt gerade die Industrie betrifft, Automotive etc., da ist es schon so, dass wir oder dass in dem Bereich gerade jetzt verstärkt rausgegeben wird, also ganz klar mit dem Ziel der Reduktion. Also da muss man schon, wie gesagt, ein Stück differenzieren. Also im Office-Bereich würde ich sagen, ist der Markt, der FM, schon so lange tätig, dass ich jetzt auch nicht so drastisch spüre, dass man mit aller Gewalt nochmal irgendwie Euros nochmal runterbringen möchte. Da sind es eher die anderen Themen, die jetzt natürlich dann bewegen mit ESG etc. alles. Aber wie gesagt, ich glaube, in der Industrie, Metall, Chemie, da ist momentan richtig was los und ich finde es dann interessant. Ich kriege hier Vorankündigungen von Ausschreibungen und 2 Tage später liest du, dass das Werk macht gerade dicht. Und das ist kein Einzelfall. Ne? Das ist, und ich glaube, dass da in einer unfassbaren Geschwindigkeit jetzt ein Kostendruck entstanden ist, dass wir sehr, sehr kurzfristig jetzt auch schon reinkriegen von der Industrie, wo man fragt, naja, hättet ihr das schon ein bisschen früher machen können. Ne? Da wären wir schon eher in der Phase der Optimierung schon wieder angelangt. Jetzt geht es tatsächlich eher um das Thema Reduktion. Ne?
David, ihr habt ja mehr so die generalistische Brille auf. Wie oft kommt bei euren Mandaten das Thema Kostenreduktion auf den Tisch?
Ja, wieder komplett verstärkt. Ich habe ja vor 20 Jahren mit der Beratung angefangen. Da war das schon mal so, dass wir uns sehr viel mit Restrukturierung, Reorganisation, insbesondere von Immobiliengesellschaften, beschäftigt haben. Und das war jetzt über eine Dekade nicht mehr der Fall. Und da ging es jetzt eher um schneller wachsen, um noch mehr Transaktionsgeschäft und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir tatsächlich wieder in der Phase, wo wir das jetzt sehr breit sehen, dass das Thema Kostenreduzierung und Optimierung, das geht für mich irgendwie zusammen, tatsächlich, Detlef, aber wo das wieder sehr, sehr verstärkt nachgefragt wird. Und zwar über alle unsere Kundengruppen hinweg, also einmal über die Property Manager, nenne ich sie jetzt mal, die das Thema Immobilien im Kerngeschäft haben, also Wohnungsbaugesellschaften, die jetzt sehr stark auch wieder gucken, wie sie gut und optimal wirtschaften können. Und auf der anderen Seite aber auch, was jetzt auch schon angeklungen ist, natürlich bei den Corporates, Autobauer sind eine Kategorie, aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Industrien, die gerade sehr genau schauen müssen, wo sie bleiben und wie sie ihren Kostenapparat managen können. Und plötzlich sind auch wieder Immobilien dort ins Blickfeld geraten, weil wir auch wissen, dass Immobilien ein großer Kostenblock, der da ist in den Unternehmen, der aber eigentlich sehr oft nicht hinlänglich gut gemanagt ist.
Bevor wir da gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen und ich mir natürlich auch ein paar Beispiele erhoffe, ja, wo konkrete Kostenoptimierungen auch zum Erfolg geführt haben, Detlef, für dich nochmal die Frage, welche Rolle spielt da die Betreiberverantwortung im Facility Management bei der Kostenkontrolle?
Ja, ich muss bei deiner Frage erstmal genau hinschauen. Da stand, also es geht ja nicht um die Betreiberverantwortung im Sinne von Kosten, sondern Kostenkontrolle. Denn im ersten Step muss man mal sagen, ist eine ordentliche, ordnungsgemäße Betreiberverantwortung kostet erstmal richtig Geld. Wenn man sich vorher nicht intensiv ausgelebt hat, weil sie mittlerweile so exorbitant breit geworden ist in ihrer Anwendung und Strukturen, da sind wir wieder mal bei dem Thema gesetzgeberische Vorgaben. Also vorweg gesagt, da würde ich mir schon auch wieder einen Schritt zurück wünschen. Es ist ja mehrfach letzten Tage in der Presse auch mal gefallen oder Medien das Thema Leiternprüfung gefallen. Ne? Muss dann wirklich so eine Leiternprüfung, muss die letzte Leiter immer wieder dokumentiert werden? Kann man sicherlich darüber streiten. Aber nichtsdestotrotz hat es natürlich auch gute Sachen bei der Kostenkontrolle, weil wir erstmal eine Organisation aufbauen, die ja im ersten Step, und da sind wir bei der Verantwortung, denken ja, oder sagen wir mal, der erste Zusammenhang ist ja das Thema Gefahr, Haftung. Da haben wir natürlich durch die ordnungsgemäße Umsetzung einer Betreiberverantwortung natürlich eine deutliche Reduktion, was das Thema Schäden betrifft. Schäden, Unfälle etc., die natürlich auch Kosten produzieren, zwar unregelmäßige Kosten, aber das habe ich natürlich mit einer ordnungsgemäßen Betreiberverantwortung, wenn ich sie denn umfassend umsetze, schon mal vermieden. Das Zweite ist natürlich, wenn ich den operativen Teil sehe der Verantwortung, und das ist nämlich das richtige Betreiben der Anlagen, der Maschinen, der Immobilie, bin ich natürlich durchaus in der Lage, dort meine Kosten zu reduzieren, indem ich einfach die Dinge so umsetze, wie es gemäß den Verordnungen der Verantwortung gemacht werden muss. Und natürlich sind wir insbesondere bei den Energiekosten, weil eine Immobilie, wo keiner richtig die Verantwortung übernimmt für den Energieverbrauch, für die Steuerung, ist natürlich das Risiko relativ hoch, dass ich dort eben zusätzliche Kosten halt produziere. Ne? Mhm. Oder auch sei es mit Wasserverbrauch und so weiter. Also das können wir, die ganze Palette können wir da jetzt nehmen. Insofern ist das schon ein recht wichtiges Thema. da ordentlich umzugehen. Und was natürlich auch nochmal Aspekt ist, auch in der Umsetzung, indem ich natürlich auch wirklich den Verantwortlichen die Aufgabe zuteile oder die Verantwortung übertrage, die Profis in ihren Bereichen sind. Und damit natürlich auch dann ein besseres Betriebsergebnis erreiche, als wenn irgendwo eine Unklarheit besteht und jeder macht irgendwas, möglicherweise doppelt und dann an verschiedenen Stellen gar nichts. Und insofern führt das auch schon zu einer ordentlichen Kostenkontrolle dabei. Ne?
Also lieber Outsourcing als Insourcing.
Das muss gar nicht zwingend sein. Also interessanterweise fahren wir auch Modelle, wo wir bei Kunden zum Beispiel nur die VEFK stellen, also wo man eine eigene Organisation hat. Aber ich sage mal, gerade das Thema Elektro ist das Erste, was immer kommt im Bereich der Betreiberverantwortung. Eines der ersten Themen ist das Thema der Elektroverantwortung einer durchstrukturierten Organisation. Und das Wissen, was man sich aneignen muss, um ein Unternehmen zu führen, eine ordnungsrechtsmäßige Elektroorganisation, das ist auch viel eine Hauffrage dahinter. Ne? Man muss die Schulen immer auf up-to-date sein. Und das kann man natürlich, wenn man das ganze Arbeitspaket schon beinhaltet, dann können wir das besser für andere Kunden in seiner Organisation transferieren, als wenn der wiederum für sich das ganze Know-how des Elektrowesens wieder aneignen muss. Insofern haben wir durchaus da auch Kunden, die sagen, pass mal auf, ich möchte von dir nur die VFK haben, ich habe genug Elektriker, aber bitte bilde mir diesen VFK-Baustand ab, professionell. Ne? Das funktioniert dann auch.
Sven, bei euch ist es ein ganz anderes Thema. Bei euch ist nämlich das Thema Arbeitsplatzkonzepte der Zukunft vor allen Dingen ein Thema. Kleines Beispiel, ich war neulich bei einer größeren Bank, die haben mir ihre Unternehmenszentrale gezeigt, 100.000 Quadratmeter, davon brauchen sie effektiv 30.000. Was würdest du mir empfehlen, was soll ich tun?
Ja, also die Chance, mit Quadratmetern Fläche und damit Kosten zu sparen, wenn du das schon verstanden hast, dann ist schon mal ein großer Baustein sozusagen ins Rollen gebracht. Dann geht es darum, zu erkunden, zu erfahren, zu messen, zu analysieren, wie viel Fläche, Büro wird denn für wie viele Mitarbeiter, die täglich anwesend sind, benötigt. Und das sind Faktoren, die in der heutigen Zeit massiv geprägt sind von Abwesenheiten aufgrund von mobilen Arbeiten zu Hause, in irgendeinem Satellite Office oder auf Dienstreise sich befinden und natürlich von den schon immer dagewesenen Abwesenheiten wie Krankheit oder Urlaub. Und wenn man das alles einpreist, dann erkennt man recht schnell, dass so eine tägliche Anwesenheit bezogen auf die gesamte Mitarbeiteranzahl nicht selten bei 30, 40, 50% Abwesenheit eigentlich die Realität darstellt. Und wenn ich diese Anzahl von Menschen erstmal aufgrund von dieser Analyse erfasst habe, dann gilt es zu überlegen, wie diese verbleibenden, ich sag mal täglich anwesenden 60%, in welcher Arbeitsform, in welchem Bürokonzept sie arbeiten. Und das hängt ganz stark davon ab, welche Leistungen, welche Arbeitsaufträge, Arbeitstypologien, die Mitarbeiter in den jeweiligen Organisationen abzuleisten haben. Also denken wir beispielsweise in anwaltliche Tätigkeiten, dann ist es sicherlich folgerichtig, eher in Büros zu denken, wo eine Verzimmerung auch bei der Beratung ist, sehen wir das häufig üblich wieder. Wenn wir dann aber vielleicht in ingenieurtechnische Bereiche gehen, dann sind es eher so verdichtete Büroräume, Open Space. Oder wenn wir dann ganz fortschrittlich denken, ohne die anderen Bürokonzepte irgendwie negativ zu bewerten, dann landen wir bei Activity-Based Working-Bürokonzepten. Das heißt also, dass dort ein non-territoriales Arbeiten stattfindet, sprich der Mitarbeiter mit Bezug auf die tatsächlich jetzt abzuarbeitende Tätigkeit sich in dem Angebot an architektonischen Lösungen das passende Pendant sucht und somit der Flächenbedarf geprägt ist von vielen, vielen Arbeitsmöglichkeiten, die zur Auswahl für den Mitarbeiter zur Verfügung steht. Das ist eigentlich die höchste Form einer möglichen Verdichtung von Büroflächen. Und das führt dazu, dass man dann eben für die verbleibenden, meinetwegen 60% der Belegschaft, Nachbarschaft, unterschiedliche Flächenverbräuche in dem jeweiligen Büro als Zielvorgabe hat. Und dann schaut man, das ist sozusagen der krönende Abschluss, dann versucht man mit dieser Zielvorgabe die passende Büroimmobilie entweder zu finden oder sie sich erstellen zu lassen oder sie im Bestand in irgendeiner Form wieder revitalisiert erstellen zu lassen. Und somit wäre das sozusagen der grobe Fahrplan, den ich dir dann an die Hand geben würde.
Wir gehen aber auch ein Stück weit weg von der durchschnittlichen Größe eines Büroarbeitsplatzes, oder? Den es früher mal klassischerweise in den Bürostandorten gab.
Ja, da gibt es natürlich auch so einen gewissen Widerspruch zwischen Realität und Theorie. Es gibt ja immer noch die Arbeitsstättenrichtlinien, die sehr, sehr gern dahingehend auch ausgelegt werden wollen, dass es dort Vorgaben gibt, wie viel Bürotischfläche ein Mitarbeiter braucht, wenn er einen Bildschirmarbeitsplatz Tätigkeit durchführt oder wie viel Luftraum ein Mitarbeiter zur Verfügung hat. Das gehört, und da ist im Grunde genommen der Gesetzgeber auch gefordert, das gehört aktualisiert zu werden, sodass es den, ich sag mal, tatsächlichen Notwendigkeiten und Bedürfnissen eher entspricht. Aber da gilt es eben in enger Partnerschaft mit den Mitarbeitenden und mit den Sozialpartnern gemeinschaftliche Lösungen zu entwickeln. Denn am Ende des Tages ist die Bürofläche ja das Werkzeug, die Grundlage für gute Arbeit bei den Mitarbeitern. Und die müssen da eben auch mitziehen. Also insofern ist ein erfolgreiches Umkrempeln von Bürolandschaften auch immer eng damit verbunden, wie Mitarbeiter durch Change Management oder Transformationsmaßnahmen begleitet werden in so ein neues Arbeitsumfeld. Das ist in vielen Fällen das mitentscheidendste Bausteinchen, was berücksichtigt werden muss.
Bevor wir gleich mal ein bisschen konkreter werden, David, an dich noch die Frage. Neben FM und Arbeitsplatzkonzepten, was sind da die Trends bei dir, wenn es um Kostenoptimierung bei Immobilienunternehmen geht?
Ich glaube, es geht ins Eingemachte mittlerweile. Also das, was Sven jetzt auch gerade genannt hat, Flächenreduzierung und eine optimalere Nutzung der Büroflächen, das ist ein Baustein. Aber wenn wir in die CREM-Organisation reinschauen, dann sehen wir halt sehr oft noch viel mehr Potenzial. Also mittlerweile ist der Druck so hoch, wie gesagt, dass jetzt auch Immobilien interessant ist, obwohl es halt nicht zum Kerngeschäft gehört. Und interessant in der Art, dass man sich damit beschäftigt und sieht, da ist Potenzial. Und das geht jetzt einmal natürlich um Flächen, um Büroflächen, aber es geht natürlich auch um die ganze Organisation, um die Prozesse dahinter, die auch nicht immer so aufgestellt sind, dass sie schon ganz optimal sind. Und da greifen wir halt auch an und gucken uns halt wirklich an, wie ist die Governance im Unternehmen, also wo wird unterschieden, was wird zentral gemacht, was wird dezentral gemacht, was wird vielleicht auch doppelt gemacht in dem Fall, um dann halt zu gucken, ist die Organisation da überhaupt richtig aufgestellt, ist das Corporate Real Estate Management in der Aufbauorganisation und dann auch in der Ablauforganisation so, wie es sein könnte. Und da gibt es ganz viele Hebel in der Regel, die dann noch mit umgelegt werden können. Und das, wie gesagt, war jetzt jahrelang gar nicht so sehr im Fokus, weil es hat irgendwie funktioniert. Ja, und das, was gemacht werden musste, das wurde gemacht und ansonsten wurden Feuer gelöscht und geschaut, dass man das Kerngeschäft jetzt in dem Fall dort einigermaßen gut unterstützen kann. Aber ich glaube, jetzt ist die Zeit, da jetzt viel mehr in die Optimierung zu gehen und auch wirklich in die Restrukturierung und sich das Gesamte anzugucken. Also das Portfolio ist ein Teil mit Sicherheit, aber es geht halt auch wirklich um die Organisationen, um die Unternehmungen, wo man auch und wo wir genau reingucken können. Und das gilt im Übrigen auch für die Property Manager, also für die Immobilienunternehmen ganz genauso. Auch hier ist es so, dass wir jetzt ja auch sehen, das Transaktionsgeschäft ist mehr oder weniger zum Erliegen gekommen, zumindest jetzt in den letzten 2 Jahren, wie es weitergeht. Es gibt vorsichtige, optimistische Ausblicke, aber auch hier guckt man jetzt sehr genau auch in die Bewirtschaftung rein und schaut, ne, was kann man hier noch optimieren, effizienter machen. Und dafür braucht es natürlich dann auch eine genaue Analyse, wie der Status quo ist.
Dann gehen wir doch mal in Beispiele, denn die wünsche ich mir natürlich. Welche konkreten Maßnahmen seht ihr in der Praxis, die am effektivsten für euer Kerngeschäft wirken? Detlef, ich bin potenzieller Kunde bei euch und sage, boah, Kosten, das ist irgendwie mein Thema, das brennt mir auf den Nägeln. Wo ist euer größter Hebel?
Ja, so den ganz, ganz großen Hebel, ich weiß gar nicht, ob es den großen Hebel gibt. Natürlich ist das Thema Energiekosten bei einer Immobilie schon einen sehr, sehr großen Fokus. Da würde ich direkt sagen, da schauen wir mal aufgrund der Größe der Immobilie, gibt es eine GLT, MSR-Technik, wie auch immer, können wir über eine KI bei euch die Kosten reduzieren. Das ist das Einfachste der Welt. Es ist tatsächlich heute immer noch so, dass wir in Deutschland immer noch nach Istwert im Dreisatz jeden Heizungsregler fahren. Weil das, ich habe gestern Abend interessanterweise noch mit meinem Nachbarn, der hat ein TGA-Büro, ich sage, gibt es eigentlich mittlerweile irgendeine Norm, wo ihr mal KI irgendwo normt? Also das heißt, ich möchte ein modernes Gebäude mit einer modernen Regelung haben. Also das scheint so richtig nicht zu geben. Der Standard ist wirklich noch der klassische Außenfühler. Ja? Und ich glaube, wenn wir dort, ich glaube, das ist ja auch schon nachgewiesen, wir haben ja dort ein Tochterunternehmen, was sich da mit der Thematik auseinandersetzt, wo es also immer zwischen 10% und 30% Energieeinsparung mit ganz, ganz kleinem Invest gibt. Also Amortisation in der Regel, nicht in der Regel, wir können das weglassen, die liegt immer unter 3 Jahre, die liegt ganz häufig bei 1 Jahr. Ich glaube, das wäre mal der erste richtig große Brocken. Aber wir haben ganz, ganz viele kleine Maßnahmen. Also sei es der Lüftungsfilter, der 1.000 Euro kostet, aber 3.000 Euro spart. Nur wir finden leider Gottes nicht oft Gehör, solche Dinge tun zu wollen. Da sind wir aber, ich glaube, da kommen wir nachher nochmal drauf, in dem Zwiespalt, wer zahlt, wer hat den Nutzen. Und das ist nach wie vor natürlich mit der Umlagegeschichte immer noch ein bisschen schwierig. Und ich finde es eigentlich schade, weil auf der anderen Seite wäre überall Win-Win-Situation, aber es ist halt schwierig, die Akzeptanz dort zu finden. Aber da gibt es, wie gesagt, viele Sachen auch Umbauten. Wir haben dieses Thema direkt angetrieben Lüfter. Das sind auch, deutlich energiereduzierende Maßnahmen, auch von Erwartungen her reduzierende Maßnahmen, die auch innerhalb von 1, 2, 3 Jahren sich amortisieren. Also da würde ich mir mehr von wünschen, dass wir in den Bereichen da mehr tun. Und natürlich gibt es immer das Motto, weglassen, was keiner benötigt. Ja? Also auch wenn wir angefangen vom Berichtswesen, dass irgendwelche Dinge gemacht werden, die nie zum Zuge kommen, die im Prinzip keinen interessieren. Also sind wir mehr so bei dem Verwaltungsakt. Ich glaube, die Minimierung der Verwaltungsaufgaben. Also wenn wir weniger produzieren am Papier, und der Kunde braucht auch weniger Papier, dann haben wir schon mal an der Stelle schon mal wieder Admin-Reduktion betrieben. Und bei uns heißt es immer ganz wichtig, wir versuchen die Dinge erstmal zu standardisieren, zu automatisieren und dann zu digitalisieren. Das führt unweigerlich zu einer unfassbaren Reduktion. Und deshalb mein ganz wichtiger Appell, ihr kennt meinen Slogan vom letzten Mal, wo ich gefragt habe, wer hat noch Faxnummer auf der Visitenkarte? Das Erste, was wir machen sollten, alle Faxgeräte abschaffen. Ich glaube, da wären wir schon mal wieder an einem Punkt. Da haben wir zumindest diese Beiverluste schon mal reduziert. Und und auf dem Wege würde ich schon sagen, dass wir da die Kosten reduzieren können, gar nicht mit großem Aufwand. Und ein bisschen Robotik schon mal anzufangen, reinzubringen. Ne? Das wäre auch nochmal ein Thema.
Habt ihr noch ein Faxgerät, muss ich euch an dieser Stelle fragen?
Oh, das ist eine peinliche Frage. Ich könnte die gar nicht beantworten, ob das Gerät als solches vorhanden ist oder mittlerweile gibt es ja digitale Faxlösungen. Ich glaube, eine Faxnummer müsste jedes Unternehmen noch haben, weil ja irgendwo in Deutschland die Zustellung oder der Zustellungsnachweis über ein Faxgerät ja immer noch eine juristische Wirksamkeit hat. Also ich behaupte, wir haben die Möglichkeit, Faxe zu empfangen. Ob das Faxgerät dahinter dran steht, das weiß ich nicht. David, wie ist das bei dir?
Ja, ich musste jetzt gerade schmunzeln, weil ich gerade eben vor unserer Aufnahme die Faxnummer aus einem CV für ein Angebot rausgestrichen habe, weil ich mir dachte, was ist das? Das sieht ja sehr veraltet aus. Ja. Und die Frage, ob wir noch eins haben, wahrscheinlich ist es so, wie Sven sagt, dass man irgendwo eins haben sollte, aber also nutzen tun wir es nicht. Und wir sind ja hier sogar einen Schritt weitergegangen, wir haben auch kein Festnetz mehr, jedenfalls nicht die aktiv noch ein Festnetz einfordern. Also von daher sind wir da in dieser Hinsicht wahrscheinlich relativ digital unterwegs.
Ich glaube, wären wir alle einer jüngeren Generation angehörig, würden wir auch gleich die nächste Frage stellen können. Wer hat denn alles noch ein Mobiltelefon oder wer telefoniert noch überhaupt normal über Mobiltelefon? Sondern wer nutzt nicht irgendwelche Messengers beziehungsweise nutzt Teams? Also mir passiert es mittlerweile im Büro sehr oft, dass ich jemanden eher über Teams erreiche, aber nicht mehr über das Mobiltelefon. Also auch solche Kommunikationswege werden ziemlich schnell verschwinden. Mal sehen, wie wir uns da sozusagen anpassen können.
Wir haben ja, und da gebe ich Detlef auch komplett recht. Was halt wichtig ist, erstmal zu gucken, wie sieht es aus, ne? Also welche Prozesse laufen da gerade? Also ich bin immer sehr auf dieses Prozessthema aus, weil im Endeffekt ist das, was wir tun und wie effizient wir arbeiten, liegt halt daran, in welchen Prozessen wir da gefangen sind und welche wir da halt auch nutzen. Und das sehen wir halt ganz oft, dass erstmal diese Transparenz schaffen der erste Meilenstein ist, um halt dann sich zu optimieren, um dann halt effizienter zu werden, digitaler zu werden, automatisierter zu werden und so weiter. Und dadurch, dass ja die Immobilienbranche an sich ein sehr, sehr starkes Beharrungsvermögen hat und hatte, ja, vor allen Dingen in den letzten 15, 20 Jahren, ist da halt wenig passiert. Also es gibt diese Transparenz an vielen Orten einfach auch gar nicht. Und das ist, glaube ich, die erste Maßnahme, ja, Transparenz zu schaffen, um zu gucken, was habe ich da überhaupt und was mache ich damit und wie kann ich das vielleicht dann optimieren, automatisieren, digitalisieren. Ja. Und da sehen wir auch ganz viele Anfragen gerade. Da gibt es auch mal einen Triggerpunkt, irgendwie ein neues ERP-System oder irgendwas anderes, wo man sagt, oh Mann, ich habe ja eigentlich gar keine niedergeschriebenen Prozesse, schon gar nicht irgendwo in irgendeinem Format, im Standardformat und schon gar nicht in irgendeinem System drin. Und das sind wirklich so Kernarbeiten, die jetzt nach wie vor passieren, aber auch passieren müssen, um, wie jetzt schon gesagt, überhaupt mal einen Prozess dann auch am Ende digital werden zu lassen.
Wenn du darfst keinen Namen nennen, ich weiß, aber kannst du sagen, das klingt alles nach, da draußen ist Sodom und Gomorra und wir müssen eigentlich mal Tabula Rasa machen. Ist dem so? Kannst du konkrete Beispiele nennen, wie eine Organisation strukturiert war und wie ihr reingegangen seid und wie sie anschließend aussah?
Ja, ich kann jetzt keine konkreten Beispiele natürlich nennen, keine Namen, aber das ist jetzt kein Einzelfall, ne? Also es ist jetzt Anfragen von sehr, sehr großen Wohnungsbaugesellschaften, die 20.000, 30.000 Einheiten haben, die eben diese dokumentierten Prozesse nicht vorliegen haben. Ja, und das ist auch jetzt mittlerweile gar nicht mehr erschreckend für uns und geschweige denn dann im Corporate Real Estate Management Umfeld. Klar gibt es einige Unternehmen, die da professioneller aufgestellt sind, aber das Gros hat diese digital vorliegenden Prozesse noch nicht. Ja, und von daher ist das genau ein Thema auch eines unserer Kernthemen, dort in die Prozessaufnahme einzusteigen. Mittlerweile natürlich auch, das Wort ist noch nicht gefallen, muss hier aber natürlich einmal fallen, KI gestützt, wo wir dann auch tatsächlich diese Prozesse im Gespräch dann gleich mitschreiben lassen können. Aber das ist ein Thema, was gerade sehr, sehr viele unserer Kunden umtreibt.
Ja. Ich glaube, auch beim Detlef ist KI ganz vorne dabei, ne? Du bist ja eigentlich auch ein Fan von Digitalisierung und KI.
Ja, ich würde mal sagen, maximal. Und bin eigentlich mittlerweile führe ich tatsächlich, ich meine das Wort wörtlich, Diskussion. Wenn ich Fragen habe, dann stelle ich keine, also Google-Frage sowieso schon nicht mehr, aber ich stelle dann wirklich Fragen, diskutiere mit ChatGPT als Beispiel. Und ich komme auf super Ergebnisse. Ne? Das ist das Gute, finde ich ja immer, dass man zum einen, wenn man sein Geschäft, also die Kernfrage sowieso beherrscht, dass ja der viel Mathematik, die Rechenwege aufgezeigt wird. Dass ich sehe, ist der mathematische Ansatz, ist das der richtige? Naja, und dann dementsprechend schon das Angebot nochmal zu einer Verfeinerung kommt. Und kann nur sagen, da lässt sich so viel raus ableiten. Ich stelle halt immer wieder fest, und das hatten wir seinerzeit auch in Berlin einmal auf der Agenda, ist ein Gesellschaftsthema. Ja? Und ich störe mich dran und deshalb bin ich auch manchmal so ein bisschen impulsiver. Mich stört es halt wahnsinnig, die Gesellschaft, die alle auf Digitalisierung warten. Der Eigenbeitrag ist unfassbar gering und wir müssen einfach oder sollten, wir müssen gar nichts, wir sollten einfach mehr Interesse zeigen, an Innovationen, das muss nicht nur die KI sein. Mir würde es ja schon reichen, wenn an Digitalisierung ein bisschen mehr passiert. Aber ich sehe mich halt doch in einem Land aktuell, wo wir sehr, sehr viel verwalten. Und das ist ja, was der David auch eben sagte, Prozesse und so weiter. Man macht das Ding, man macht es seit 20 Jahren und irgendwann ist das Nokia-Handy dann ausgelaufen und keiner wird's mehr haben. Ne? Und das ist, so sehe ich das bei uns so ein bisschen, die Gefahr, dass wir da einfach, ich würde es mir wünschen, ne? Wenn wir da einfach, ne, ich bin nicht mehr der Jüngste, aber ich stelle ja fest, dass jetzt bei den Jüngeren auch so eine bedingtes Interesse besteht an Innovation. Und ich würde mir wünschen, dass wir da ein bisschen mehr schaffen in den nächsten Jahren.
Bin ich mir gar nicht so sicher bei den Jüngsten. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass wir oft in unserer Bubble sind, also wie jetzt wahrscheinlich auch gerade hier, ne? So sind irgendwie alle wahrscheinlich so ein bisschen im gleichen Alter, haben die gleichen Erfahrungen gemacht und benutzen die gleichen Tools seit 20 Jahren. Und der Detlef wahrscheinlich jetzt Chat GDP ein bisschen mehr als andere, aber ich glaube, dieser Austausch mit der jüngeren Generation, der fehlt. Und auch mal zu hören, weil wir sind immer noch sehr hierarchisch irgendwie. Ne? Also wir machen das dann so, wie wir es seit, so wie wir es kennengelernt haben und wie wir es seit 15 Jahren machen. Und die jungen Leute sollen das dann ähnlich machen, ja, mit den ähnlichen Werkzeugen und so weiter. Und dieser Austausch, auch mal Sachen anders zu denken, anders zu machen, wie Sven auch gesagt hat, ne, Kommunikation findet ja kaum noch wirklich per Mobiltelefon statt. Also ich weiß nicht, ob meine Kinder zum Beispiel überhaupt wissen, dass man damit auch telefonieren kann, weil da passiert einfach genau. viel über den Chatkanal und über Spiele und über Insta und so weiter, wie das alles heißt. Aber und ich glaube, da findet zu wenig Austausch statt. Und ich glaube, da müssen wir viel, viel besser werden und viel mehr auch erlauben, um da nicht einen Anschluss zu verpassen. Weil ich glaube, tatsächlich in anderen Kulturen sind wir da auch ein bisschen hinten dran.
Ich würde gerne die Kurve, ich gebe meinen Vorrednern absolut recht und kann das unterstreichen. Ich würde gerne irgendwie diese Kurve zurück zu unserer Bauindustrie oder Immobilienbranche bringen. Ich glaube, wir hängen, wenn man uns vergleicht mit anderen Branchen, doch ziemlich hinterher, was Innovation betrifft. Also wir erleben, das hat natürlich auch alles seine Begründung, warum das so ist, aber wir erleben jetzt nur nicht mit Blick auf Immobilien, die nach Mietern suchen, dass wir dort die modernen innovativsten Gebäude vorfinden, sondern wir sehen dort Gebäude, die wurden seit 30 Jahren so geplant und wurden heute auch wieder so geplant und gebaut. Ob das Achsraster sind, ob das Deckenhöhen sind, ob das die Positionierung von vertikalen Erschließungswegen sind, da hat sich in den letzten 30, 40 Jahren nicht viel getan. Aber auf der Arbeitswelt hat sich eine Menge getan. Oder wie wir Budgets für das Erstellen von Bürogebäuden verwenden. Ich glaube, die letzte Statistik sagt aus, dass wir irgendwie 70% in Kostengruppen versenken, die nicht unmittelbar dem Mitarbeiter, der das Büro ja beispielsweise besiedelt, ne, zugutekommt, sondern das verschwindet in Kostengruppen, die eben Haustechnik heißen, die in Stahl und Beton gegossen werden. Aber das, was eigentlich ein Büro ja machen soll nach den heutigen Herausforderungen, Menschen zusammenbringen, Menschen an der Gesunderhaltung unterstützen, Menschen ein effizienteres Zusammenarbeiten ermöglichen, da gibt es nur ganz wenige Leuchttürme. Und da denke ich, ist unsere Branche eben auch gefragt, die Zeitenwende einzuläuten und dort Innovationen zu bringen. Da fehlt mir zu wenig Enthusiasmus und Bereitschaft, Leuchttürme zu erstellen. Wie gesagt, ist das Fingerpointing leicht gemacht, denn ich glaube schon, dass die Herausforderungen vielseitig sind, um sowas dann auch in die Realität umzusetzen. Das geht beginnt von den wirtschaftlichen Rahmenparametern über Gesetzgebungen, über werden Investoren in ihren Verkaufs- oder Ankaufsprofilen Büroimmobilien ein. Also da muss eine ganze Industrie Schulter an Schulter mitwirken, damit wir dort eine Zeitenwende hinbekommen, meine Meinung. Ich weiß nicht, was meine Kollegen dazu sagen.
Also ich bin mir relativ sicher, wenn ich jetzt einen Bauantrag auf ChatGPT einreiche und sage, liebe Stadt Essen, ist das alles ausreichend, also genehmigungsfähig, gibt es irgendwas auszusetzen? Ich bin mir sicher, das Ding wird zu 95% korrekt fertig sein. Und das ist das, wo ich halt glaube, wo wir, also ja, diese Bremsen, die wir haben, diese extrem vielen bürokratischen Bremsen, die wir haben, die lassen sich natürlich mit einer KI maximal auch beschleunigen. Und das wird meines Erachtens, wie das Sven sagt, ich weiß nicht, wie die Stadtverwaltungen, auf welchem Weg die jetzt sind, diesen Weg mal zu gehen, aber ich kriege halt nichts mit. Ne? Das ist, was David sagt, ich kriege da nichts von mit und wahrscheinlich passiert auch da nichts. Ja? Und da ist die Verkehrsverbünde, wenn ich dann sehe, oder wir haben das Thema gehabt bei Ladesäulen, wir haben 850 Netzversorger. Also wir haben nach meiner Einschätzung viel zu viel von diesen ganzen Dingen. Wir müssen es schlanker machen, mit einer KI oben drüber. Dann würden wir, in diesem Land wirklich ganz, ganz viele Dinge so extrem beschleunigen, was zu einer Zufriedenheit führt, ja, Wachstum, also all das, was wir eigentlich gerade brauchen. Ja. Aber dazu muss viel passieren und das sehe ich leider nicht im Ansatz. Ne?
Ja, ob die KI alles löst, da möchte ich gerne so ein bisschen meine Zweifel anmelden.
Dann sagen wir vorbereiten. Nehmen wir es
vorbereiten. Ja, vielleicht hast du da, das ist ein guter Kompromiss, das ist richtig.
Wahrscheinlich wird es auch noch eine Weile dauern, denn KI wird ja vor allen Dingen, das Potenzial in der Verwaltung wird als sehr hoch groß angesehen, egal ob auf der Unternehmensseite oder der öffentlichen Verwaltung. Und trotzdem haben wir in den letzten 10 Jahren deutlich an Stellen zugelegt, weil die Regulatorik einfach sehr viel größer geworden ist. Sollen wir nochmal ein Stückchen weit weg von KI? Denn Sven, bei dir fehlt mir noch ein Beispiel, das ich gerne mal haben wollen würde. Ihr seid in ein Unternehmen gegangen, habt gesagt, ihr braucht nur noch eine Hälfte der Fläche, ihr könnt dadurch Summe X sparen und dann ist gut, weil in mir ist auch so ein bisschen Widerspruch. Ich war vor 10, 12 Jahren mal bei PwC in Amsterdam und habe mir da deren neuen Unternehmenssitz angeschaut. Damals war er noch neu, das muss Ewigkeiten her sein. Und schon damals gab es Rollcontainer und jeder konnte arbeiten, wo er wollte, auf Hochtischen, auf Tieftischen, in Einzelbüros, in Großraumbüros. Es war mehr oder weniger wurscht und das ebbte dann irgendwann wieder ab und dann wollte doch jeder wieder sein Einzelbüro. Und ein Freund von mir ist jetzt gerade von einer 4 Tage die Woche wieder Büro berufen worden. Also ist das tatsächlich eine Zeitenwende, die du da erlebst?
Ja, weil These 1, das mobile Arbeiten wird nicht verschwinden. Alle Unternehmen, und das ist völlig normal, experimentieren mit welchem Anwesen- oder Abwesenheitsratio, dass die Organisation bestmöglich funktioniert, aber verschwinden wird es nicht. Und zum anderen, ich komme nochmal zu dem Punkt davor, was ist die Leistungsfähigkeit von Bürogebäuden? Wenn ich mir den typischen Zweispanner anschaue, der ausgelegt dafür ist, langer Korridor, Tür rechts, Tür links, dann hat der natürlich von der Architektur her schon ganz klare Barrieren gesetzt, was ist in so einem Bürogebäude an Bürokonzept möglich und was nicht. Habe ich aber ein moderneres Bürogebäude erstellt, wo ich vielleicht Gebäudetiefen 14, 15 Meter habe, wo ich darauf geachtet habe, dass ich Stützen so in das Gebäude eingebracht habe, von innen nach außen denkend, dass ich größtmögliche Flexibilität bei der Ausgestaltung von Büroflächen habe, dann hat der Architekt bzw. Gebäudeeigentümer am Anfang schon viel, viel Gutes getan. Und wenn man dann sich noch Gedanken macht, wo platziere ich Kerne, die ja in jedem Bürogebäude für die vertikale Erschließung notwendig sind, ohne dabei, ich sag mal, wiederum eine Flexibilität der Büronutzung zu behindern, dann habe ich schon mal 3, 4 wesentliche Elemente ins Spiel gebracht, um für die spätere langlebige, nachhaltige Nutzung etwas Gutes zu tun. Denn auch das dürfen wir nicht vergessen, neben all diesen Kosteneinsparungen haben wir auch immer irgendwo noch unsere CO2-Bepreisung beziehungsweise das, was wir mit dem Klimaschutz erreichen wollen, das wollen wir ja auch vorantreiben. Und da ist eben dieser Faktor Flächenauslastung, Flächeneinsparung ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und mich ärgert es richtig, wenn wir beispielsweise uns die großen Flächenverbräuche unserer Verwaltungen anschauen und wie schwerfällig an diese Thematik herangegangen wird, dass innerhalb einer Stadt Flächen, die nicht voll ausgelastet werden, eben, ich sag mal, konsolidiert werden. Da liegt ein riesen Einsparungspotenzial. Wir haben mal ausgerechnet, bei 230 Millionen Quadratmeter Bürofläche, die es mehr oder weniger in Deutschland gibt. Und wenn man dort mal ganz, ganz, ganz konservativ ansetzen würde, wir würden 20% in jedem Bürogebäude an Flächeneinsparung irgendwo hinbekommen. Ich weiß, dass das jetzt so eine Pi-mal-Daumen-Rechnung nur ist. Dann entsteht aber ein Flächeneinsparungspotenzial, was genauso groß ist, wie es Büroflächen in Bayern gibt. In Bayern gibt es ungefähr 55.000 Büroimmobilien, die würden als Einsparungspotenzial für Deutschland zur Verfügung stehen. Und wenn wir das mal vor dem Gesichtspunkt CO2-Optimierung sehen würden, dann ist das ein Quick Win. Ja? Ganz nebenbei spart man natürlich damit auch Geld. Also das treibt uns sehr, sehr doll an, nicht nur, weil es irgendwie zur DNA meines Unternehmens zählt, sondern eben, weil es auch irgendwo einen gesellschaftlichen Aspekt hat, dass dort eine Chance besteht, für unsere Gesellschaft relativ schnell zur Einsparung von CO2-Grenzwerten beizutragen. Und viele Städte haben ja beispielsweise auch ihren Klimanotstand ausgerufen. Es ist fraglich, welche Maßnahmen folgen denn nun aus diesem Klimanotstand? Und das mal so in Beispielen zu fassen, es ist nicht unüblich, dass man sagt, ein Nutzer einer Bürofläche ist, wenn es herkömmlich vor 10 Jahren irgendwo besiedelt, geplant wurde, dann verbraucht er vielleicht 20, 25 bis zu 30 Quadratmeter pro Mitarbeiter, BGF gerechnet, und hochwertige Top-Büros, die sinnvoll mit ihren Ressourcen umgehen, schaffen das gleiche Angebot oder ein optimierteres Angebot für die gleiche Anzahl von Mitarbeitern auf der Hälfte, also ungefähr um die 15 Quadratmeter pro Mitarbeiter an Arbeitsplatz. Wenn man schon mal alleine dieses Einsparungspotenzial sieht, dann ist das Faktor 1. Der Faktor 2 ist dann dieses, was wir gerne bezeichnen als Mitarbeiteranwesenheit, also wie viele Mitarbeiter sind unter Einbepreisung von den gesamten mobilen Arbeitsfaktoren oder Abwesenheiten wie Urlaub und Krankheit. Wenn man das dann noch mit einpreist, dann hat man die Chance, sich in den Kosteneinsparungspotenzialen, die wir ganz gerne unseren Kunden nach einer Kurzanalyse nachweisen und versprechen können, die in der Größenordnung zwischen 30% und 45% liegen. Das ist bei vielen Unternehmen brachliegendes Potenzial. Selbst wenn dann die Zielfläche auf einer hochwertigeren und damit teuren Euro pro Quadratmeter Kaltmiete Bürofläche stattfindet, sind diese Kosteneinsparungen möglich. Das ist kein Lippenbekenntnis, sondern pure Realität.
David. Ja, ich wollte noch eine Sache dazu sagen. Also ich sehe nicht, dass der öffentliche Sektor jetzt der Privatwirtschaft da irgendwie hinterherhinkt, was jetzt neue Flächenkonzepte oder auch Flächeneinsparungen oder Konsolidierung und so weiter angeht. Also beide sind gleich lethargisch oder gleich gut. Auf der anderen Seite, wir haben viele Mandate, gerade auch aus dem öffentlichen Sektor, wo sich genau diese Frage gestellt hat, bei Verbandsgemeinden, bei Wohlfahrtsverbänden, bei öffentlichen Gesellschaften, Nahverkehrsunternehmen und so weiter, die sich sehr wohl da um neue Arbeitsplatzkonzepte und natürlich dann auch entsprechend Einsparungen bemühen, aber natürlich längst nicht in der Größe, wie es sein sollte. Also das ist auch ganz klar. Ja. Und deswegen, also ich finde, das zeigen auch unsere Studien, da nehmen sich beide nichts, also privat und öffentliche Wirtschaft. Bei beiden läuft ein bisschen was, aber längst nicht so, wie es sein sollte. Und ansonsten gebe ich natürlich Sven recht, da gibt es die riesigen Potenziale. Definitiv, du hast am Anfang experimentieren genannt, ne? Die Unternehmen experimentieren. Das ist auch so ein bisschen mein Einblick da drin, dass da ein bisschen experimentiert wird, weil es ist halt doch komplexer. Ne? Es geht jetzt nicht nur darum, 30% geht immer, sondern man muss natürlich auch genau weitere Aspekte wie diesen Change-Aspekt und auch die Technologie, die dahinter steckt und dahinter stecken muss, mit betrachten. Und dadurch sind dann gleich mehrere Disziplinen gefragt und das versuchen wir dann natürlich auch in unseren Projekten abzudecken. Und weil du es noch genannt hast, André, deswegen bin ich natürlich gleich nervös geworden, PwC in Holland, ist so, vor 10 Jahren, ich war auch bei dem Projekt dabei, fanden alle super, war aber auch ein riesen Kulturchange, weil eben die Vorzimmer, Damen und Herren, plötzlich aufgelöst wurden. Und also nicht die Damen und Herren, sondern die Zimmer der Vorzimmer. Und das hat nicht jedem gefallen. Also da haben auch tatsächlich Menschen die Firma verlassen, weil sie diesen neuen Standortkonzept Activity-Based Working nicht mitgehen wollten. Und das sind schon größere Transformationen, größere Change-Prozesse, die wir übrigens jetzt auch 10 Jahre später immer noch dabei sind, in Deutschland auszurollen. Denn auch hier übernehmen wir ein komplettes Activity-Based Working am Ende für die unterschiedlichen Arbeitsweisen, die wir haben.
Sven. Ich möchte nochmal auf den Punkt, David, danke, dass du das auch nochmal in Relation gesetzt hast, meine Aussage zu den öffentlichen Büronutzern gemacht hast. Nichtsdestotrotz gibt es schon einen Unterschied. Der liegt beispielsweise darin begründet, dass solche städtischen Nutzer sehr oft natürlich in einem Portfolio von Eigentumsimmobilien sitzen, die womöglich mit Denkmalschutzauflagen belegt sind. Also diese, Wechselfreiheit, die eher in privat wirtschaftlichen Unternehmen zur Kultur gehört, das findet man dann eben In den städtischen Liegenschaften vielleicht eher nicht. Und ein zweiter Punkt, der die Arbeit bei städtischen Liegenschaften erschwert, ist natürlich, wo liegt der Benefit für beispielsweise einen Organisationslenker eines Finanzamtes, der in seiner Organisation vielleicht 30% Fläche einsparen könnte, aber von der Einsparung in seiner Organisation keinen Mehrwert erfährt. Und dort sehr, sehr viele politische Grabenkämpfe, einen hohen Change-Management-Aufwand hat. Also die Motivation ist ungleich schwächer als in einer privatwirtschaftlich vergleichbaren Situation, wo vielleicht der Lenker dieser gleich großen Organisation ein anderes Bonussystem erfeiert, den Mitarbeitern auch etwas zurückgeben kann von den Ersparnissen. Und das ist das so ein bisschen, was es vielleicht bei der Bearbeitung vergleichbarer Probleme in einem städtischen Portfolio ist, ja, schwieriger macht, meine Erfahrung.
Detlef, jetzt schwebt über allem mal ein bisschen ein anderes Thema, nämlich ESG-Nachhaltigkeit. Da schwebt ja alles, da schwebt so ein großer Zielkonflikt für mich irgendwie darüber. Ja. Wir haben zum einen den langfristigen Werterhalt, der angestrebt wird. Zum anderen sind es die kurzfristigen Kostenoptimierungen. Wir haben die ESG-Kriterien und wirtschaftliche Effizienz. Die müssen irgendwie in Einklang gebracht werden. Haben wir da einen großen Zielkonflikt eigentlich auf euer Geschäft gesprochen?
Was ist das Zielkonflikt? Also wir müssen natürlich Überzeugungsarbeit leisten in vielen Stellen, wie ich es eigentlich schon mal sagte, denn immer die Vorschläge, die wir machen. Also erstmal weisen wir auch im Sinne unserer Betreiberverantwortung, der Betreiberpflichten, viel unsere Auftraggeber, Eigentümer darauf hin, was eigentlich jetzt aktuell Pflichten oder auch neuere Pflichten sind, die umzusetzen sind. Wäre schon mal das Erste, was wir sowieso tun. Und dann kommen wir natürlich relativ schnell wieder in den Interessenkonflikt. Jetzt erfordert es irgendwo eine Investition. Und da, sag mal, sind wir eigentlich schon wieder an der Stellschraube, wo es jetzt schon wieder ganz stark stottert. Weil die Bereitschaft meist Arzt nach also für die Dinge, die getan werden müssen, ja nicht im ausreichenden Maß vorhanden ist und teilweise auch weggeduckt wird, so unter dem Motto, der Kelch möge an mir vorbeigehen. Und ich glaube, dass wir da noch echt Nachholbedarf haben, wenn wir denn alles ordnungsgemäß umsetzen wollen. Also so viel wie Regularien wir haben, ich finde ja den Ansatz über die Politik, du musst es machen, sonst gibt es ein Bußgeld. Das wäre ja nicht passiert, wenn wir vorher schon mal erfolgreicher gewesen wären. Ne? Und insofern ist der Stellhebel jetzt über Gesetze, Normen etc. Dinge umzusetzen im Bereich des ESG und mit Zielkorridor, CO2-Reduktion, das ist schon irgendwo der richtige Weg. Aber es ist immer noch nach wie vor an vielen Stellen, dass der Invest durch einen Eigentümer zu tragen ist und ich sag mal, dass das Goodie letztendlich beim Mieter ankommt, jetzt mal von den Corporates mal abgesehen jetzt. Und das ist für mich immer noch ein Thema, ne? Also Thema Umlagefähigkeit etc. Und ganz, ganz oben drüber steht ja eigentlich der Begriff Motivation. Was motiviert mich, sprich der Kunde, Eigentümer einer Immobilie, hier aktiv zu werden? Und ich glaube, das ist immer das Thema, ich muss die Motivation ja treffen. Wenn die Motivation nicht getroffen wird, egal, sei es aus Bußgeldanforderungen heraus oder tatsächlich Überzeugung, die Motivation ist eigentlich dass der Stellhebel, der getriggert werden muss, damit überhaupt was passiert. Und da passiert meines Erachtens nach noch immer deutlich zu wenig.
David, wie ist das bei euch? Ist das Überzeugung? Kommen die Kunden zu euch aus Überzeugung oder weil der Druck zu groß ist, der regulatorische? Okay.
Also aus Überzeugung, klar, gibt es auch vielleicht einige, die jetzt so einen Klimapfad aus Überzeugung einschlagen, aber als Unternehmenslenker ist es im Endeffekt die Wirtschaftlichkeit, die da stimmen muss. Und das ist im Endeffekt auch der Trigger. Und das darf im Endeffekt auch kein Zielkonflikt werden, weil im besten Fall ist es eine Win-Win-Situation. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Bestand tatsächlich saniere, klimagerechter aufstelle, im besten Fall vielleicht sogar klimaneutral aufstelle, dann verbrauche ich ja auch weniger und dann habe ich auch weniger Kosten. Und das hilft natürlich dann, um eine Finanzierung für solche Themen zu gewinnen und das Ganze zu refinanzieren. Also ich glaube, wichtig ist tatsächlich, dass die Maßnahmen, die ich treffe, dann auch ihre Wirkung entfalten. Also nichts ist schlimmer, als viel Geld irgendwo hin zu versenken, was am Ende nichts bringt. Es gibt Quick Wins, also jetzt gerade auch im Bereich, wo Detlef unterwegs ist, in der Anlagentechnik, durch eine gezieltere Steuerung, durch eine intelligente Steuerung, Da sind ja viele Unternehmen auch dabei, das tatsächlich umzusetzen. Das muss man natürlich dann auch entsprechend machen und schulen und so weiter. Also das ist nochmal die andere Frage, dass jemand diese ganzen komplizierten Anlagen dann da auch richtig bedienen kann. Aber das ist natürlich möglich. Das sind so Quick Wins. Aber natürlich, wenn es dann in die größeren Maßnahmen geht, wie eine Fassade, wie ein Dach oder größere Anlagen, Austausch und so weiter, dann muss man natürlich genau rechnen, wann ist das amortisiert sich das überhaupt irgendwann und wie kriege ich das finanziert? Also das ist jetzt auch mein Eingangsstatement so ein bisschen, ne, dass das praktisch nachhaltiges Wirtschaften und Umweltschutz nicht unbedingt im Gegensatz stehen, sondern wenn man es halt mit den richtigen Maßnahmen, mit der richtigen Planung und den richtigen finanziellen Maßnahmen dort umsetzt, dann kann das durchaus eine Win-Win-Situation werden, im besten Fall. Ja. Und ich glaube, gerade wenn wir jetzt über ESG auch nochmal sprechen wollen, auch gerade so in dem Umfeld des S und bei Wohnungsgesellschaften, da haben wir ja einen Riesenkonflikt auch gerade, ne, mit einfach dem zu knappen Wohnungsangebot. Hier plant natürlich die neue Bundesregierung jetzt auch wieder den Wohnungsbau Turbo, aber das haben wir natürlich auch viel gehört in den letzten Jahren und die Ziele wurden alle nicht erreicht. Aber was ich eigentlich sagen will, auch hier einfach die Unterstützung, diese Bereitstellung und Schaffung von auch sozialem Wohnraum, Wohnraum insgesamt, muss halt viel, viel mehr ausfallen durch Förderungen, durch, was hatten wir auch schon, ne, schlankere Prozesse, schnellere Genehmigungen und so weiter, um hier diesen Konflikt dann auch gerecht zu werden. Aber ich denke mal, es muss nicht im Gegensatz stehen. Im besten Fall geht es zusammen. Ja.
Lasst uns doch zum Abschluss nochmal in die Glaskugel schauen, denn wir sind ja schon bei fast einer Stunde angelangt, was ich sehr gut finde. Wir treffen uns in 5 Jahren wieder, Detlef. Dann haben wir hoffentlich einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin. Wer weiß das schon heute so genau? Ja, alles ist möglich offensichtlich an dem heutigen Tage. Vielleicht für die Hörer am heutigen Tage sollte eigentlich Herr Merz zum Bundeskanzler gewählt werden, aber er ist im ersten Wahlgang gescheitert. Detlef, wir treffen uns in 5 Jahren wieder. Wie viele Mitarbeiter hast du dann überhaupt noch? Oder sprichst du nur noch mit der KI? Also welche Erwartungen hast du an dein Metier?
Ja, ich glaube schon, dass verschiedene, also Mitarbeiter werden es definitiv mehr sein, weil wir jedes Jahr aktuell im Schnitt 10% wachsen. Ich glaube nicht, dass die Einsparung über die KI größer sein wird. Also insbesondere, weil dass die Tätigkeit an den Anlagen selber, also den operativen Mitarbeiter, die wird sich gar nicht mehr großartig ändern. Also da gibt es ein paar, sag mal, Werkzeuge, die ein paar Dinge einfacher machen. Robotik, wie ich eigentlich sagte, wird vielleicht die eine oder andere Aufgabe zumindest mal reduzieren. Aber ich glaube, dass im Bereich, ich nenne es jetzt mal der Verwaltung klassisch, der Administration. Ich glaube, da werden wir deutlich, deutlich, deutlich weniger Mitarbeiter haben. Jetzt mal gerechnet auf den Euro-Umsatz. Ja, wir sind ja schon aktuell dabei, Dinge jetzt auch mit der KI zu digitalisieren, zu automatisieren. Aber KI, wie gesagt, ist die Endstufe. Ja? Also vorher kommt ja erstmal die Automatisierung. Und da gibt es schon ganz, ganz viele Dinge, die wir schon getan haben. Und mein Wunsch wäre es schon, es gab ja so vor 10, 15 Jahren mal immer die Diskussion dieser 3D-Brille, der Techniker, und da sitzt irgendwo einer in England, der gibt Anweisungen. Ich weiß nicht, ob das wirklich kommen wird mit dieser virtuellen Brille, was aber meines Erachtens nach schon heute machbar ist. Und wir sind da so in den ersten Testphasen, das Protokollieren von Anlagen, wo eigentlich der Techniker gar nichts mehr macht. Der mit ein, zwei Sprachbefehlen das Protokoll komplett ausfüllt. Und da geht es ja mit los, er füllt es ja digital aus. Und diesen Schritt, dass von da an alles nur noch im Digitalflow ist, da packt keiner mehr was an. Und da sind ja auch viele Dinge schon im Vorfeld klar. Das ist der Beleg, das ist die Wartung, da wird es abgerechnet. All das kann ich heute schon automatisieren, da muss eigentlich gar kein Mensch mehr zwischen sein. Und wir haben ja mittlerweile, wir nennen sie Leonie bei uns, eine Automatisierung von Microsoft, die schon tatsächlich für uns Rechnungen schreibt, aus verschiedenen Aufträgen heraus. Und ich glaube, wir sind am Anfang und ich glaube, dass das in 5 Jahren, ja, ich glaube, er fast schon der Standard sein wird. Und da werden wir deutlich weniger Mitarbeiter in der Sache antreffen. Und da werden wir uns die Energien und Interesse auf andere Dinge richten. Ne?
Sven, in 5 Jahren habt ihr jeden Arbeitsplatz optimiert. Womit beschäftigt ihr euch dann?
Ja, das ist eine gute Sache. Und zwar Prozesse gilt es dann weiterhin zu optimieren. Und wir wissen ja, dass selbst wenn der Prozess 100% digital ist, wird der eine oder andere Mensch immer noch involviert sein, der dann vielleicht unabhängig von Zeit, Raum, / Ort irgendwie sich einem Arbeitsprozess eingliedern muss, dass der auch einen Ort braucht, wo er diese Arbeitsleistung erbringt. Das ist das eine. Das andere, wo ich mir wünschen würde, wir uns hinentwickeln, dass wir vielleicht Bürogebäude nicht mehr auf Vorrat bauen, sondern dass wir dort in Einklang mit tatsächlich vorhandenen Bedarfen, die eben nicht nur das Unternehmen, was ein Bürogebäude benötigt, zurückzuführen sind, sondern vielleicht auch was in einer Stadt, in einer Gemeinde überhaupt noch möglich ist, an Neubauten beispielsweise versus einer Bestandsnutzung, dass es dort eine ganz klare motivierende Regelung gibt, bevor man neu baut, dass man sich mit einer Bestandsrevitalisierung eher beschäftigt. Also dass dort ein besseres Miteinander funktionieren kann, dass wir auch vielleicht wesentliche Erleichterungen haben werden, die Büro oder Gebäude generell verschiedenen Nutzungen zuzuführen. Also dass es einfach ist, mal von Wohnen auf Büro oder von Büro auf Hotel, Handel, wie auch immer, dass das vereinfacht ist. Und ja, dass dabei Digitalisierung, KI eine Riesenrolle spielen wird, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass also solche Commodities wie zum Beispiel Testfit-Planungen oder das Abschätzen, ob gewisse Konzepte in so ein Bürogebäude hineinpassen, gewisse KPIs aus Bürogebäuden herausziehen oder wie modulares Bauen funktioniert, wie man wieder Gebäude rückbauen kann. Ich glaube, das wird alles die KI weiter ermöglichen, als wir uns das heute, jetzt und hier aktuell vorstellen können. Ich freue mich drauf auf die Zeit.
David, ihr habt euch jedes Unternehmen angeschaut. Womit beschäftigt ihr euch in den nächsten 5 Jahren, beziehungsweise dann in 5 Jahren?
Ja, ich bin zwar grundsätzlich immer positiv und optimistisch eingestellt, ob wir tatsächlich in 5 Jahren mit allen durch sind, weiß ich nicht. Die Erfahrung zeigt, dass wahrscheinlich wir dann doch 6 oder 7 Jahre brauchen. Aber ich habe sehr viel Hoffnung in ein neues Ministerium mit einer designierten Ministerin, die tatsächlich ja frischen Wind reinbringen kann. Und hoffe, dass wir in den nächsten 5 Jahren da viele auch frische neue Ideen bekommen, dass dieses Thema Digitalisierung, über das wir ehrlich gesagt ja auch 10 Jahre und länger schon sprechen, tatsächlich Wirklichkeit geworden ist. Also in 5 Jahren nicht mehr als Thema, als Trend oder sowas in jeder Umfrage kommt, sondern tatsächlich in der Umsetzung angelangt ist. Und ansonsten, dass wir durch die Deregulierung an den verschiedenen Aspekten, die wir jetzt ja auch schon besprochen haben, einfach richtig Schwung haben und diese Ziele, die wir uns setzen, was den Bau, was die Vereinfachung, was die Immobilien, auch das Immobilienmanagement angeht, alle umgesetzt sind, zumindest dann in 6 oder 7 Jahren.
Zumindest ist unsere designierte Bundesbauministerin ja auch schon Gründerin, wie ich gelesen habe. Von daher ist sie ja prädestiniert für das Thema Digitalisierung in der Bauwirtschaft. Meine Abschlussfrage mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Was wünscht ihr euch von Politik und Immobilienbranche, Detlef?
Einfach nur eine Überschrift, radikale Reform. Und der Schwerpunkt liegt auf radikal. So wie der David gerade sagte, 5, 7 Jahre wissen wir nicht. Aber wenn wir 23 Jahre für eine elektronische Gesundheitsakte brauchen, die meines Erachtens nach technisch, inhaltlich jetzt nicht unbedingt schwer ist, in einen Prozess zu führen, dann müsste das jetzt eine riesige Beschleunigung bedeuten. Deshalb radikale Reform, bevor es, ja, das muss man leider sagen, das andere tun, nach Trumpscher Art, wünsche ich mir, dass wir da wirklich jetzt mal mehr Geschwindigkeit und Veränderung schaffen.
Sven.
Planungssicherheit.
Das war eine sehr kurze Antwort. Und David?
Ich hatte deine vorige Frage schon so als Schlussfrage interpretiert. Deswegen, ohne mich jetzt wiederholen zu wollen, ich würde jetzt nochmal das Thema Förderung von Innovationen rausnehmen.
Sehr gut. Meine Herren, ich danke euch recht herzlich für dieses tolle Gespräch und für eure Zeit. Und würde mich freuen, wenn wir uns an anderer Stelle irgendwann mal wiedersehen werden.
Hat großen Spaß gemacht. Danke.
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 Auch, ne? Vielen Dank. Bis bald. Macht's gut.